Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
And I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the doubts that keep us apart. Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist heute wieder Elisabeth Schäfer. Bei der heutigen Sendung handelt es sich um einen Radio-Essay. Die Etymologie des Begriffes Essay macht es möglich, den Essay als eine Art der Erprobung, der Untersuchung, des Versuches zu verstehen. Der französische Ausdruck Essay stammt von dem selten belegten spätlateinischen Substantiv exagium, das Wägen, das Gewicht. Exagium leitet sich ab von dem Verb exigere, das unter anderem so viel wie prüfen, untersuchen, beurteilen, abwägen, erwägen meint. Bei einem Exagium handelt es sich ursprünglich um Schrotproben, welche die Kaiser des 5. Jahrhunderts sich von jedem neuen Münzschlag vorlegen ließen. Ein Essay, ein Versuch also, eine Art der Prüfung, des Abwägens und Erwägens. Und eine Schrotprobe. Auch diese Sendung heute kann etwas Munition enthalten, beziehungsweise versteht sich kämpferisch geprägt. Damit ist die Währung auf den Tisch gelegt. Mit der Frage nämlich, ob eine philosophische Denkbewegung, die relativ jung ist, die Anfang der 2000er Jahre ihren neuerlichen Beginn genommen hat, die ebenfalls Anfang der 2000er Jahre mit Affective Turn bezeichnet wurde, in dem Maße gescheitert ist, als dass sie weniger die Affekte in ihrer Vielfalt zu befreien vermochte, als vielmehr das Ressentiment entfesselt hat. So viel vorab die These der heutigen Sendung.
Warum sind Sie denn heute hier?
Wir möchten ein Zeichen setzen, und zwar, dass Recht und Ordnung in Deutschland wieder Einzug halten. Die Grenzen müssen endlich geschützt werden. Und sie sind 2015 widerrechtlich für jedermann geöffnet worden.
Weil die Politik von Frau Merkel Deutschland und Europa spaltet mit ihrer Politik.
Weil wir die Grenzen geschlossen haben wollen und weil wir unsere deutschen Werte verteidigen möchten. Für unsere Kinder und Enkelkinder. Und wir möchten einfach unter uns Deutschen auch weiter sein.
Sie kommen aus allen Herren Ländern. Sie werden sozusagen von Merkel gerufen. Und das Ziel ist, eine multiethnische Gesellschaft in Europa zu errichten und die ehemaligen nationalen Strukturen zu zerstören.
Und das macht Ihnen Angst? Das macht mir
Angst. Die gerade eingespielte Soundkulisse stammt von der jüngst, am 27. Mai 2018 nämlich, veranstalteten sogenannten Großdemonstration der AfD, der Alternative für Deutschland, in Berlin gegen die Asylpolitik, wie sie vornehmlich und mittlerweile sehr isoliert, sowohl in Europa als auch in der eigenen Partei, der CDU, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vertritt, sowie von der großen Überzahl an bunten Gegendemonstrationen, die der AfD-Veranstaltung in Berlin am 27. Mai eine andere Antwort gaben. Zurück zum Ressentiment. Später kommen wir auf die AfD nochmal zurück, beziehungsweise auf das, was sie vertritt und ausagiert. Ressentiment ist ein Lehnwort aus dem Französischen und bedeutet hier so viel wie ein heimlicher Groll. Der Duden definiert das Ressentiment als eine, Zitat, auf Vorurteilen, einem Gefühl der Unterlegenheit, Neid oder ähnlichem beruhende, gefühlsmäßige, oft unbewusste Abneigung. Zitat Ende. Dem Ressentiment liegt also eine Art Gefühl dauernder Ohnmacht oder ein Eindruck einer erlittenen Niederlage zugrunde oder die nachdrückliche Wahrnehmung von persönlichem Zurückgesetztsein. Ressentiment ist eine Substantivierung des französischen Verbs ressentir, was so viel heißt wie dauerhaft empfinden, merken oder ganz wörtlich übersetzt auch nachfühlen, ressentir, durchaus im zeitlichen Sinn zu verstehen. Dieses französische Verb ist erstmals im 16. Jahrhundert in der französischen Literatur belegt und wird ursprünglich auch in einem etwas neutraleren Sinne und auch durchaus positiv gebraucht und mit dem Gefühl der Dankbarkeit verbunden. Dankbarkeit auch als eine Art des zeitlichen Nachfühlens, dankbar sein für etwas, was einem widerfahren ist. Das historische Wörterbuch der Philosophie der Ritter jedoch weist darauf hin, dass, ich zitiere, insgesamt das Ressentiment eher Empfindungen negativen Inhalts bezeichnet, weil sich negative Empfindungen, so schreibt der Ritter, dauerhafter einprägen als positive. Zitat Ende. Der Gebrauch des Wortes im Deutschen ist vielleicht einem Mangel einer muttersprachlichen Entsprechung geschuldet. Seine Verwendung ist hier und ich denke auch gegenwärtig wesentlich mit der Philosophie Friedrich Nietzsches verknüpft. Friedrich Nietzsche beschreibt die Psychologie des Ressentiments, wie er es nennt, als eine Form der Selbstvergiftung durch gehemmte Rache, so schreibt er in Menschliches allzu Menschliches im zweiten Hauptstück zur Geschichte der moralischen Empfindungen, Aphorismus 60, ich zitiere, einen Rachegedanken haben und ihn ausführen, heißt einen heftigen Fieberanfall bekommen, der aber vorübergeht. Einen Rachegedanken aber haben, ohne Kraft und Mut ihn auszuführen, heißt eine Vergiftung an Leib und Seele mit sich herumtragen. Zitat Ende. Nietzsche geht es also hier bei der Beschreibung des Ressentiments um die gehemmte Rache, um etwas, was quasi nicht wie in einem Fieberanfall vorübergeht, sich quasi auch transformieren kann in einer Aktion, sondern etwas, das sich einnistet wie eine Vergiftung und was eine zerstörerische Einnistung, wie er schreibt, in Leib und Seele bedeutet. In der Genealogie der Moral von 1887, in der ersten Abhandlung Gut und Böse, Gut und Schlecht, wendet Nietzsche diesen Gedanken auf die Historie der Moral an. Die Vergiftung durch das Ressentiment korrumpiert die Wertschätzungen. Er schreibt, ich zitiere, Während der vornehme Mensch vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit lebt, so ist der Mensch des Ressentiments weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Seine Seele schielt, sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und Hintertüren. Alles Versteckte mutet ihn an als seine Welt, seine Sicherheit, sein Labsal. Er versteht sich auf das Schweigen, das Nichtvergessen, das Warten, das Vorläufige sich verkleinern, sich demütigen. Zitat Ende. Nietzsche beschreibt mit dem Ressentiment etwas, das er an anderer Stelle auch Sklavenmoral nennt. Sklavenmoral beschreibt er als eine Moral, die einen reaktiven, einen verneinenden Charakter hat, den er einer vornehmen, bejahenden Moral gegenüberstellt. An die Stelle von gut und schlecht, so Nietzsche, tritt mit dem Ressentiment der Sklavenmoral nun gut und böse. Das heißt, dadurch, dass das Ressentiment auf einem gehemmten, zurückgedrängten Racheimpuls beruht und die Rache letztendlich immer delegiert, zum Beispiel an einen Gott oder in Form einer Strafe die Rache an einen Staat delegiert, sagt Nietzsche, findet eine Art der Verinnerlichung dieses Racheimpulses statt. Menschen sind gezwungen, den gehemmten Racheimpuls zu verinnerlichen und bilden daraus heraus die moralischen Begriffe von Sünde, Schuld, schlechtem Gewissen in unserem modernen Sinne aus. Diese jedoch verleugnen, so sagt Nietzsche, ihre Herkunft aus dem Ressentiment und beanspruchen Absolutheit. Das macht aus seiner Perspektive eine radikale Kritik der moralischen Werte und die Frage nach dem Wert der Werte notwendig. Dieser Kritik unterliegen, so Nietzsche, insbesondere die modernen europäischen Demokratien, deren grundlegenden Wert Nietzsche als den Willen zur Gleichheit bezeichnet, den er aus der Ressentimentmoral herleitet. Zurück zur anfänglich genannten These, dem Versuch der Überprüfung, des Abwägens, ob nun also der Affective Turn, jene Denkbewegung, die mit Anfang der 2000er Jahre stark geworden ist, in jenem Maße gescheitert ist, als dass sie weniger die Affekte in ihrer Vielfalt zu befreien vermochte, als vielmehr das Ressentiment entfesselt hat. Warum? All the things that I can say when I'm relaxed. I'd be starting anew. I wish I could be like a bird in the sky. Don't leave me. How sweet it would be to find that I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. Then I'd sing, 'cause I know how it feels to be free. I wish I could share the love.
us apart. Wish you could know what it means to be me. And you'd see, you'd agree, everybody should be free. Cause if we ain't, we're murderous. I could be like a bird in the sky. How sweet it would be. I could find that I could fly so to the sun. Look down and see me. I know. Yes, I know. Oh, yeah. Spirit's moving now. I know, got news for you, I already know. Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me.
Als Anfang der 2000er Jahre in den Kultur- und Sozialwissenschaften wie auch in den Politikwissenschaften und der Philosophie der sogenannte Affective Turn ausgerufen wurde, haben diesen Befreiungsschlag von einem rein vernunftgeleiteten und die Körper verdrängenden Wissensdispositiv unter anderem auch viele queere und feministische Autorinnen affirmativ begleitet. Als Beispiele können hier unter anderem Eve Kosofsky Sedgwicks Buch Touching Feeling, Affect Pedagogy Performativity aus 2003 genannt werden oder Sarah Ahmeds The Cultural Politics of Emotion von 2004, Judith Butlers Precarious Life, The Powers of Mourning and Violence auch aus 2004, Eva Illutz, Gefühle in Zeiten des Kapitalismus von 2006 oder auch Rosie Braidotti's Transpositions on Nomadic Ethics von 2006, um nur einige Beispiele aus dem englisch- und deutschsprachigen Diskurs zu nennen. Kritik begleitete den Affective Turn von Beginn an, insbesondere im Hinblick auf die Fragen, wie mit den freigelegten affektiven Kräften sowohl gesellschaftspolitisch, ethisch, ästhetisch umgegangen werden kann. Wie zwischen Kultivierung der Affekte und deren Manipulation zu differenzieren sein wird. Welche Instanz hier als ethisches Korrektiv gedacht werden kann. Diese kritischen Implikationen haben sich als äußerst wichtig herausgestellt, zeigen sich gegenwärtig doch vielleicht die größten Bedenken verwirklicht. Um ein prominentes Beispiel zu nennen, der Philosoph Mark Jongen, ein Sloterdijk-Schüler, galt als Denker des Affective Turn und ist mittlerweile zum Vordenker der rechtspopulistischen und rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland, AfD, avanciert, die im Fahrwasser europäischer wie transatlantischer populistischer Politik Trumpscher Couleur gerade nicht die Affekte in ihrer Vielfalt und chiasmatischen Verflechtung miteinander freilegen, als vielmehr das Ressentiment entfesseln will, das spätestens seit 2015 eine massive Hate-Speech-Welle im öffentlichen Raum wie auch in den sozialen Medien im Internet ausgelöst hat. Caroline Emke konstatiert in ihrem Essay Gegen den Hass aus 2016, ich zitiere, gehasst wird aufwärts oder abwärts, auf jeden Fall in einer vertikalen Blickachse gegen die da oben oder die da unten. Immer ist es kategorial, andere, dass das eigene unterdrückt oder bedroht. Das andere wird als vermeintlich gefährliche Macht oder als vermeintlich minderwertiges Ding fantasiert. Und so wird die spätere Misshandlung oder Vernichtung nicht bloß als entschuldbare, sondern als notwendige Maßnahme aufgewertet. Zitat Ende. Emkes Analyse des beispiellosen Überhangs von Hass und destruktiven Affekten in öffentlichen Diskursen, online oder auf der Straße, im öffentlichen Raum, kann zeigen, dass der Affective Turn das Ressentiment entfesselt hat und nicht die Vielfalt der Affekte zu befreien vermochte. Gleichzeitig muss die Frage erlaubt sein, ob Emke in ihrem Text, der ebenfalls ein Essay ist, ein Versuch also, diese Vielfalt der Affekte allein einfordern kann oder ob die Performativität ihres Textes selbst, also die Art und Weise, wie ihr Text sich aufführt, auch affektiv einseitig bleibt. In einer zunehmend polarisierten Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, dass Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht an den eigenen zulässt, so Emke. Sie stellt fest, Hass sei bei all seiner aggressiven und verachtenden Vehemenz unpräzise, ungenau, pauschalisierend. Andere Menschen werden nicht länger als Individuen, auch als vielschichtige Individuen, sondern sie werden als Mitglieder eines eindeutig abzulehnenden Kollektivs wahrgenommen. Die AusländerInnen, die Flüchtlinge, die Musliminnen, die Juden, Jüdinnen, die Ungläubigen, die Homosexuellen, die Medien oder die Politiker, Politikerinnen als Angehörige einer Elite eines vermeintlichen Establishments. diesem stark dogmatischen Denken des Hasses, wie Emke es analysiert, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt sie ein Lob des Vielstimmigen, des Unreinen entgegen. Weil so die Freiheit des Individuellen und auch des Abweichenden zu schützen ist und nur so. Denn die Freiheit der anderen garantiert die eigene Freiheit. Gegen den Hass hilft, laut Emke, letztendlich nur das, was den Hassenden fehlt. Das genaue Beobachten, das Nicht-Nachlassen im Differenzieren, im Fragen, die Zweifel, Selbstzweifel und die Lust, Pluralität, Konflikte, Differenzen und Spannungen auszuhalten. Caroline Emkes Schilderungen, beispielsweise der Krawalle im sächsischen Klausnitz oder ihre Darstellung eines rassistischen Polizeieinsatzes auf Staten Island in New York, sind sehr präzise, ausdifferenziert, phänomenologisch genau. Die Autorin versucht, auf den Reiz, der sich angesichts dieser und auch ähnlicher öffentlicher Hasskundgebungen und Diskriminierungen meldet, nicht sofort zu reagieren, etwa mit einem wütenden Gegenangriff, einer Art Gegenhass. Emkes Beschreibungen sind eine Art moralische Selbstvergewisserung. Wo stehen wir inmitten der Hassgewitter? Stehen wir noch oder sind wir schon umgeblasen worden? Wie können wir diese Art von Stürmen und Angriffen beschreiben? Doch inwieweit kann Emkes Essay einen Stil, einen Modus, einen Weg vorschlagen, ergo philosophisch gesprochen auch eine Methode anbieten, etwas anders zu machen, noch bevor ein neuerlicher Sturm, ein neuerlicher Hass, eine neuerliche Hasskundgebung uns erreicht? Etwas anderes als zu beschreiben, wenn wieder etwas passiert ist. Und es passiert ja ständig etwas. Ein Sturm jagt den nächsten, eine verbale Entgleisung die nächste. Denn auch die Beschreibung, sei sie präzise, noch so genau, noch so distanziert, noch so problematisierend, muss notwendigerweise in der Nachträglichkeit verbleiben. Die Beschreibung ist gezwungen, Reaktion zu sein und nicht Aktion. Wie kann dem Hass also mit Aktionen zuvorgekommen werden? Damit wir nicht stets außer Atem auf ihn reagieren müssen und damit per se schon das Nachsehen haben.
Den Exzess, das all das mag ich. Wenn du dich um mich bemühst, wenn der Wahnsinn flammend grüßt, wenn die Träume Funken sprühen und die weißen Blumen blühen, ich mag dich. Aus dem All, all das mag ich, all das mag ich. Aber hier leben, nein, danke. Aber hier leben, nein, danke. Ich mag die Spiegelung der Luft, und wenn die Sehnsucht nie verpufft, den Glanz des Lebens in einem Tag. Ich mag den Zweifel, der an mir nagt, wenn meine Angst mich schnell verlässt. Ich mag den Tanz, das Idiotenfest, wenn wir irren, nachts im Kreis, eine Bewegung gegen den Fleiß. All das mag ich, all das mag ich, aber hier leben, nein, danke.
Wie sind also die kritische Analyse der Potenziale als auch die Analyse der Gefahren, die mit der Freilegung des Affektiven einhergehen, zu nehmen und produktiv zu transformieren? Das Affektive ist immer auch ein körperliches und damit sowohl ein vulnerables als auch ein widerständiges und begehrendes. Wie wäre eine Freilegung des Affektiven als verletzliches, als widerständiges, als begehrendes für ein dem Hass zuvorkommendes Agieren, für ein zukünftiges kommendes Denken und Handeln miteinander produktiv zu machen? Nietzsche mahnte uns ja, dass das Ressentiment einem gehemmten Racheimpuls entspringt. Es ist quasi die Geste, die immer den Deckel auf etwas hält, was gleichzeitig so viel Anstrengung erfordert, dass alles unter dieser Anstrengung bebt und zittert. Und das heißt auch, dass es damit keine andere Geste geben kann, die nicht durch diese Geste der Hemmung des Racheimpulses gezeichnet wäre. So wie wenn ich mich beispielsweise in einer schnell um die Kurve fahrenden Straßenbahn anhalten muss und dabei ein Foto machen möchte, weil die Aussicht aus dem Fenster so interessant ist beispielsweise. Das Bild wird verwackelt sein, weil ich mich ja schwankend und um Gleichgewicht ringend anhalten muss. Rache zurückhalten wird also das gesamte Handeln und Denken zeichnen. Das Bild wird ein vom Ressentiment verzerrtes Bild sein, das ich in der Anstrengung des Zurückhaltens und Hemmens des Rachegefühls auf andere, auf mich, auf die Welt werfe und mir spiegele. Ein zurückgehaltenes Gefühl wird auch immer ein und dasselbe Gefühl bleiben. Es wird nicht produktiv in eine Auseinandersetzung geworfen. Es konfrontiert sich nicht mit anderen. Es setzt sich nicht aus. Es ist gehemmt und damit auch eingekerkert. Daher vielleicht die immer selben Aussagen, Behauptungen, die immer selben redundanten Themen, die die gegenwärtigen gesellschaftlichen und medialen Diskurse bestimmen. Flüchtlinge, Migration, Flüchtlinge, Migration, Ausländer, Ausländerinnen, Migration, Flüchtlinge, Migration, Flüchtlinge und so weiter. Ist also der Affective Turn, diese Hinwendung der Philosophie Anfang der 2000er Jahre zu einem nicht länger körperverdrängenden Denken noch zu retten? Oder brisanter gefragt, rettet uns dieses Denken, der Affective Turn, noch? Ist das eine Wende, die uns noch einen Ausblick geben kann? Die Autorinnen und Autoren des Affective Turn bezogen sich stark auf Friedrich Nietzsche, der die Geschichte der abendländischen Philosophie insgesamt als Praxis einer Körperverdrängung gelesen hat, der sich hinwandte zur Frage der Physis und deren Einfluss auf das Denken und dem es darum ging, ich zitiere, die verborgene Geschichte der Philosophen, die Psychologie ihrer großen Namen, Zitat Ende, ans Licht zu bringen. Nietzsche sprach von den feinen Ohren, mit denen wir uns der Leiblichkeit zuwenden können, um dann ein Ohr hinter den Ohren auszubilden, das schließlich imstande wäre, die physiologischen Grundlagen des Denkens beim Denken zu registrieren. Es ging ihm also um ein Ohr hinter dem Ohr, das es ermöglicht, sich den Affekten der Welt der Affekte und der Welt der Körper zuzuwenden und hier das auszumachen, was er das Denken des Leibes, die große Vernunft des Leibes genannt hat. Ein Ohr hinter dem Ohr steht in einem Spannungsverhältnis zu einem anderen Ohr. Hier, diese Metapher spricht hier von zwei aufeinander bezogenen, zueinander perspektivierten Ohren und es entsteht aus diesem Bezug auch eine Art Spannung, eine Art Tensio, von der französische Philosoph Jean-Luc Nancy sagt, dass es vielleicht diese Spannung der Grundzug dessen ist, was wir Denken nennen. Insofern kann Nietzsche das Denken auch als ein Denken der Körper ausmachen. Mit Spinoza fragt er ja, wissen wir, was ein Körper vermöchte? Mit Nancy könnten wir sagen, was er zu denken vermöchte. Mit Foucault können wir sagen, wenn ihm von der Macht des herrschenden Diskurses einst die Erlaubnis gegeben würde, wie Butler anfügen würde, sich diesseits der Norm asketischer Ideale denkerisch äußern zu dürfen. Nietzsche spricht also von jenem Ohr hinter dem Ohr, das er als die Körperlichkeit des Denkens ausmacht, die Spannung, die eine physiologische Spannung ist. Caroline Emke hat von dem Vermögen gesprochen in ihrem Essay gegen den Hass, sich in Konflikthaftigkeit und in eine produktive Spannung zu sich und zu anderen zu begeben und aus dieser Spannung heraus eine andere Ethik zu generieren. Es geht also um das sich einlassen und hineinbegeben auf eine wirkliche Spannung, ein sich aussetzen eines Konfliktes, auch eines gesellschaftlichen Konfliktes. Und es geht mit Caroline Emke auch um die Frage, wie wir Lust gewinnen können aus diesem sich aussetzen und diesem in gewisser Weise außer sich sein und nicht nur der Bewegung des Hemmens für das Denken. In ähnlicher Weise wendet sich Judith Butler der Frage zu, ich zitiere, wie sich die Menschen noch begeistern lassen, außer durch Wut und Hass. Diese Frage stellt Butler Anfang des Jahres 2017 in einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung. Wenn wir Judith Butler darin folgen, dass der Volkssouveränität etwas eignet, das jeder parlamentarischen Form entgegenläuft, das sie übersteigt oder übertrifft, was Butler ein, Zitat, permanentes Prinzip der Revolution nennt, das, wie sie sagt, demokratischen Ordnungen innewohnt. Wie bringen wir dieses permanente Prinzip der Revolution zur Aufführung? Vermögen unsere denkenden Körper das auch heute? Und was sind denkende Körper? Denkende Körper sind mit Nietzsche, mit Butler, mit Caroline Emke gesprochen und vielen anderen keine Körper, die sich hemmen, sondern es sind Körper, die sich konflikthaft, in Differenzen, in einem lustvollen Dennoch versammeln. Und diese sich versammelnden Körper sind es auch, die Butler anstiften zu ihren Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung von 2016. Diese Körper, so Butler, folgen ihrem Zug zueinander, aus dem Wissen heraus, dass sie auf die anderen angewiesen sind. Sie folgen nicht dem Zug gegeneinander. Ihre Kraft entwickeln diese versammelnden Körper dort, wo sie miteinander sind. Eine Wende, die im Körper ein kritisch-theoretisches und auch ein politisch-praktisches Potenzial sieht, wenn es um die Frage geht, wie sich auch heute gegenwärtig noch ein neues Wir formulieren lässt, ein Wir, das nicht uniform ist, ein Wir, das neue politische Allianzen ermöglicht, die aus der neoliberalen Fragmentierung, Isolierung und auch der Privatisierung heraushelfen können. Allianzen affirmierender Affekte des Gemeinsamen wie des Konflikthaften, die Ja zu den anderen sagen und diese so schwierig, so aufreibend, so auch zum Teil nicht zu bewältigend anders diese anderen auch sein mögen, diese nicht reflexartig verneinen zu müssen. Aus der Perspektive der Philosophie brauchen wir vielleicht ein zuvorkommendes Denken und weniger ein Nachdenken. Kein Hemmen, sondern eher eine Überraschung. Überstürzung als Geste des Denkens, wie es der Berliner Philosoph Markus Steinweg sagen würde. Das waren die philosophischen Brocken am Mittwoch, den 13. Juni 2018. Ich wünsche Ihnen einen überraschenden und einen überstürzt guten Nachmittag.
Wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns im schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit warnen und tiefer Qualen sich erbarmen, die uns in Bambuskörben wiegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. La, 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 la. Schatz des Wahnsinns zeigen und sich danach vor uns verbeugen und die zu Königen uns krönen, nur um uns heimlich zu verhöhnen und die uns in die Ohren zischen und über unsere Augen wischen, die, die, die uns helfen wollen, bekriegen. Vernunft darf niemals siegen. La, la, la. Wir brauchen dringend neue Lügen, die unsere Schönheit uns erhalten, uns aber tief im Inneren spalten, vielmehr noch, die uns fragmentieren und danach zärtlich uns berühren und uns hinein ins Dunkel führen, die sich unserem Willen fügen und uns wie weiche Zäune